dass wir das wieder vergessen, Herr, und alles, was von dir kommt, dass der Samen in unsere Herzen aufgeht und Wurzeln bringt und gute Frucht bringt. Amen. Ja, wie waren wohl die Gottesdienste der ersten Christen? Ich war ja gerne mal dabei gewesen. Bekannt ist, dass Schriften vorgelesen wurden. Auch schon die Schriften, die wir heute kennen, die Briefe, die wurden ja innerhalb der Gemeinden auch ausgetauscht, die damals Paulus geschrieben hatte. Es wurden auch Lieder gesungen. Die Melodien kennen wir allerdings nicht mehr, aber die Songtexte, die kennen wir noch. Das sind nämlich die Psalmen. Und es wurde natürlich auch aus der Tora vorgelesen. Und heute wollen wir einen bekannten Text betrachten, einen Psalm. Und vielleicht kennt der eine oder andere diesen Psalm, vielleicht sogar auch auswendig. Ich möchte ihn vorlesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, er schlummert nicht und schläft nicht, der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Unheil. Er behütet dein Leben. Der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Psalm 121 ist ein sogenanntes Wallfahrtslied. Man vermutet, dass sie von denen gesungen wurden, die zu den großen Festen nach Jerusalem gepilgert sind, aus ganz Palästina, um dort anzubeten. Dieser Psalm 121 gehört zu den 15 Psalmen, die zum sogenannten großen Halal gehören. Und eine andere These sagt, dass diese 15 Lieder auf den Stufen im Vorhof vor dem Tempel gesungen wurden. Wie dem auch sei, auf jeden Fall waren es Lieder, die man gesungen hat auf den Weg hin zum Tempel. Und was war im Tempel? Die Gegenwart Gottes. Der Psalm 121 beginnt mit dem großen Ich. Ist ja durchaus menschlich. Ich. Meine Interessen, meine Befindlichkeiten, meine Bedürfnisse. Aber ich finde es total interessant, weil, dass es bei diesem Ich nicht bleibt. Das ist nämlich das einzige Ich. Und diesem Ich steht das fünfmalige Du Gottes in diesem Psalm entgegen. Und es zeigt schon, welchen Schwerpunkt dieser Psalm hat. Und der Autor des Textes schaut nach oben und spricht in seiner Notlage: Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Die Frage, was sind denn das für Berge? Ist es der Berg Zion, der Berg Gottes? Ja, es war aber ja nur ein Berg. Oder sind damit die Höhen gemeint? Damals hat man auf den Höhen, auf den Bergen Götzentempel gebaut. Das beschreibt Jeremia 3, Vers 23. Oder meint der Psalmist die Berge, die er überschreiten musste, die gefährlich waren, die nicht so leicht überwunden werden konnten, wenn er als Pilger nach Jerusalem gelaufen ist? Was aber klar ist, der Psalmbeter, er fühlt sich bedroht. Er braucht Hilfe. Er kommt alleine nicht klar. Er ist irgendwie in Not. Und was macht der Mensch, wenn er in Not ist? Sogar die, die nicht so viel mit Gott anfangen können, Not lehrt beten. Man fängt an zu beten. Und das ist ja wirklich nicht das Schlechteste, oder? Warum? Weil der Mensch Gott braucht. Ich brauche Gottes Hilfe. Du brauchst Gottes Hilfe. Und woher kommt diese Hilfe? Die neue Jahreslosung hängt noch nicht. Aber da geht es in eine ähnliche Richtung. Ja, da werden die menschlichen Wertvorstellungen sogar noch umgekehrt. Da geht es um Schwachheit. Niemand will schwach sein. Oder willst du schwach sein? Nö, ne? Niemand will schwach sein, niemand will hilfsbedürftig sein. Und wenn du Schwäche zeigst, sei es im Sport, sei es in der Schule, sei es in der Politik, sei es in der Gesellschaft, dann hast du im Prinzip schon verloren. Selbst die kleinen Kinder, die wollen nicht schwach sein. Bin alleine groß, kann alleine essen, kann alleine den Fernseher anmachen. Kennt ihr das? Und später geht es dann weiter. Die Männer und Frauen im besten Alter, die sogenannte Generation X, voll leistungsfähig. Karriere, Familie, Häuschen bauen, alles alleine. Und es hört nicht auf, auch im Rentenalter. Wie viele alte Menschen gibt es, die es kaum ertragen können, nicht mehr so leistungsfähig zu sein? Die leiden darunter, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Doch Gottes Wertmaßstab ist ein anderer. Er weiß doch um unsere Schwäche. Er weiß doch um unsere Hilfsbedürftigkeit. Ja, wir sind abhängig. Wir sind abhängig von Gott. Und Gott geht in dieser Jahreslosung sogar noch einen Schritt weiter und macht diese menschliche Schwäche sogar zur Voraussetzung, dass er durch uns wirken kann. Da heißt es nämlich 2. Korinther 12, Vers 9, meine Kraft ist dem Schwachen mächtig. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe für meine Finanzschwierigkeiten, meine Beziehungsprobleme, meine körperlichen und seelischen Nöte, meine Erziehungsschwierigkeiten, meinen Druck auf der Arbeit. Und diese Nöte sind damals wie heute ganz konkret und sie stehen wie unüberwindbare Berge vor uns. So ein Berg, das wird ja noch gehen, das ist ja überschaubar, ja. Aber ich denke, unsere moderne Gesellschaft zeichnet sich da genau aus. Es sind so viele Berge. Und so wundert es auch gar nicht, wenn man so in die Zeitschriften hineinschaut und auch sich rumhört, dass Schlagwörter wie Burnout und Überforderung, Depression immer mehr zuzunehmen scheint. Wer oder was kann da helfen? Zwei Lieder weiter, Psalm 123, da heißt es, geht ähnlich los. Zu dir hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Und egal wie groß unsere Berge sind oder auch erscheinen mögen, Gott ist immer noch derjenige, der da drüber thront. Er steht über die höchsten Berge. Meine Hilfe kommt vom Herrn, wörtlich von Jahwe. Das ist keine undefinierbare göttliche Macht. Das ist auch keine Alles-ist-machbar-Philosophie oder irgendeine sonstige Vorstellung. Das ist der Gott der Bibel. Wer ist dieser Gott? Und der Psalm 121 beschreibt es ein Stück weit, wie dieser Gott ist. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vom Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Und nimmt dazu Bezug auf den ersten Vers überhaupt der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wer ist die Macht, die hinter dieser Hilfe steht? Es ist nicht irgendwer, es ist die Person, die Himmel und Erde gemacht hat. Es ist die Person, die alles geschaffen hat. Das, was wir sehen, aber das auch, was wir nicht sehen, das Transzendente. Niemand Geringeres. Es ist die mächtigste Person, von der wir Hilfe erwarten können. Kinder im gewissen Alter, die trauen ja ihren Vätern so alles zu. Ne? Kennt ihr das? Oh, Papa, der kann alles. Ne? Oder? So? Weiß man nicht. Ja, ja. Der kann alles, der weiß alles. Ja? Da wird das Kind hochgeschmissen und Papa fängt, ist doch klar, der ist doch stark. Papa ist der Größte. Und aus dem Blickwinkel der Kinder ist das wirklich so. Nur wir Erwachsenen, wir tun uns dann ein bisschen schwerer damit. Gott hat gesagt, werdet wie die Kinder. Ich glaube, das ist damit auch ein Stück gemeint. Können wir uns das vielleicht für das Jahr 2012 vornehmen, so ein bisschen in diesem Bezug naiver zu werden und unserem göttlichen Vater mehr zuzutrauen? Irgendwann, die Kinder raffen das irgendwann. Oh, mein Papa ist doch nicht der Größte und Stärkste. Aber Gott ist es. Welche Eigenschaften hat noch der, von dem der Psalmist? seine Hilfe erwartet. Auf jeden Fall ist er kein Schläfer, der gemütlich vor dem Fernseher sitzt und rumdöst. Siehe, es schlummert und schläft nicht der Hüter Israels. Gott schläft nicht. Manche glauben vielleicht auch, ja, Gott hat diese wunderbare, geniale Welt geschaffen, aber danach hat er sich schlafen gelegt. Und vielleicht wacht er ein paar tausend Jahre später wieder auf, schaut mal nach seinen Milliarden von Sternen, die er so geschaffen hat, wirft auch mal einen kurzen Blick auf unser Sonnensystem, wo unsere kleine Erde ist, aber das war's dann auch schon. Kennt ihr das, dass ihr euch manchmal auch so verloren vorfühlt, dass ihr euch fragt, Gott, wo bist du denn jetzt? Siehst du denn nicht gerade, wo ich da drin stecke? Gott, wo bist du? Wo ist denn diese Hilfe, die ich so dringend brauche? Und Gott hat aber nicht die Erde geschaffen und sich danach hingelegt, sondern der Psalm sagt uns da was ganz anderes. Der Psalm sagt uns, er sieht dich jetzt und hier. Und er nimmt Anteil an deinem und an meinem bescheidenen Leben. Er achtet auf dich. Und das drückt sich auch in diesem kleinen Wörtchen Hüter aus. Ist das euch aufgefallen? In diesem kleinen Psalm kommt dreimal der Begriff Hüter vor und dreimal der Begriff, das Verb behüten. Merkt ihr, wo Gott hier den Schwerpunkt drauf legt? Vers 5 sagt er eindeutig, der Herr ist dein Hüter. Im Hebräischen heißt Hüter Shamar. Und ich finde es total interessant, was da steht. Oder wie man es auch noch übersetzen kann. Das Verb kann man auch übersetzen mit bewachen, beobachten, bewahren, beachten, sorgfältig handhaben. Merkt ihr was? Gott hat euch genau im Blick. Er beobachtet euch ganz genau. Das ist jetzt für den einen oder anderen ist es vielleicht eine Bedrohung. Uah, Gott sieht mich überall. Aber ich denke, so ist es hier nicht gemeint. Sondern es ist das genaue Hinsehen des himmlischen Vaters gemeint, der seinen Sohn irgendwo auf die Mauer gestellt hat und der Sohn da die Mauer entlang geht. Damit er genau sieht, ist eine Gefahr da und ihm dann helfen kann. Das ist gemeint mit diesem Beobachten, mit diesem genau Hinsehen. Er bewahrt dich und lässt nichts geschehen, was über deine Kräfte und deine Möglichkeiten ist. Er bewahrt dich und lässt nichts geschehen, was über deine Kräfte und Möglichkeiten ist. Vers 3. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Und diesen Zustand kennen die Pilger, die damals nach Jerusalem gepilgert sind, nur zu gut. Wie oft hat denn ihr Fuß gewankt, als sie da durch die schmalen Pfade gelaufen sind und irgendwelche Steine im Weg waren? Das kennen wahrscheinlich nur unter uns die Wanderer, ne? Alfred. Heutzutage haben wir ja toll glatte Teerstraßen und Wege. Das kennen wir ja schon gar nicht mehr. Aber was wir kennen, sind die Steine, die uns auch im Alltag, in unserem Leben im Weg sind. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, besonders auch dann, wenn wir uns auf den Weg in die Gegenwart Gottes machen. Was hält uns alles davon ab? Und ich glaube, Gott wird nicht verhindern, dass die Steine auf unserem Weg rollen, aber er wird verhindern, dass unser Tritt ins Wanken kommt. Ich finde es eine total mutige Aussage, die der Psalmist hier macht. Dein Fuß wird nicht wanken. Erlebe ich das so? Sicherlich kommt es auf die Persönlichkeit an, das Temperament und so weiter. Und dennoch, das ist eine ganz schön absolute Zusage hier. Dein Fuß, er wird nicht wanken. Und ich glaube, in dem Moment kommt es auch ganz stark auf meine Blickrichtung an. Wo schauen wir denn hin in Zeiten der Not? Schauen wir auf die Berge der Herausforderungen, die da vor uns stehen? Oder lassen wir den Blick ein Tick drüber schweifen? Denn da ist der Himmel. Und wir haben gehört, da thront Gott. Wohin sollten die Israeliten in der Wüste schauen, als sie von giftigen Schlangen bedroht und gebissen wurden? Sie sollten aufblicken zu der Schlange, die Mose gegossen hat, und auf einen Stab gesteckt hat. Da sollten sie hinschauen, auf die erhöhte bronzene Schlange, und sie wurden gerettet. Und das Neue Testament greift dieses Bild wieder auf. Es ist ein Bild für Jesus, diese erhöhte Schlange. Alle, die errettet werden wollen, müssen auf diese erhöhte Schlange, den gekreuzigten Jesus, schauen. Wohin schauen wir? Ich weiß, das ist gar nicht so einfach, weil da gibt es Stimmen in uns, die einfach was anderes sagen. Die sagen, gib doch auf, du schaffst es nicht. Hat keinen Sinn. Wo schauen wir hin? Schauen wir vielleicht auf uns selber? Da sind wir ziemlich verloren. Da gibt es Gefühle. Gefühle des Ärgers, der Bitterkeit anderen gegenüber. Da gibt es Gefühle des Selbstmitleids und der Selbstanklage. Gott spricht uns heute zu, und vielleicht kannst du das auch ein Stück weit zu deinem Jahresmotto machen. Dein Fuß wird nicht wanken. Blicke auf mich, deinen Gott. Nach dem Fuß kommt hier im Psalm die Hand. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Was hat die Hand für eine Bedeutung? Die Hand ist am Wirken und Tun des Menschen am stärksten beteiligt. Mit der rechten Hand haben sie damals ihr Schwert gehalten, mit dem sie gekämpft haben. Mit der rechten Hand haben sie ihr Handwerkszeug gehabt, wo sie ihr alltägliches Brot mitverdient haben. Und über diese Hand spendet Gott seinen Schatten. Dieses Wort für Schatten, das hebräische Wort, da kann man auch Flügel dafür sagen. Und ich finde, es ist ein schönes Bild. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, so über Adler, so an ihrem Horst. Und da hat man gesehen, wie das Muttertier da ihre breiten Flügel da über das Kleine gehalten hat. Warum? Weil die Mittagssonne so runtergeknallt wäre oder ist. Und das Kleine wäre wahrscheinlich verhungert, verdurstet, keine Ahnung. Hätte einen doppelten Herzinfarkt gekriegt. Aber das Muttertier hat seine Flügel drüber gehalten. Ich finde es ein schönes Bild. Ein schönes Bild für unser oftmals unvollkommenes Handeln und Tun. Und Gott hält trotzdem seine schützende Hand über unser Werk. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Das ist ein komisches Bild, oder? Mit der Sonne stechen, da kann man ja noch mit was anfangen. Wer von euch hat schon mal einen Sonnenbrand gehabt?
Ja.
Sonnenstich auch schon? Ja, also Sonnenstich gibt es auch schon. Das ist dann schon ein bisschen gefährlicher. Noch gefährlicher, ich meine, das ist in unseren Breitengraden. Im Orient ist es natürlich noch ein bisschen gefährlicher, weil da andere Temperaturen auch nochmal herrschen. Aber wer kann mir verraten, wie kann der Mond stechen? Komisches Bild, ne? Oder hatte ich ja schon mal einen Mondbrand gehabt oder so? Keiner, ne? Aber ihr lacht. In der Antike hat man wirklich die Vorstellung auch gehabt, dass der Mondschein die Seele des Menschen auch schädigen kann. Ja? Gut. Auf der anderen Seite denke ich, dass es sich hier auch um ein typisches literarisches Stilmittel der jüdischen Poesie gehandelt hat. Da hat man nämlich gern mit so Parallelismus und mit Gegensatzstrukturen gearbeitet. Tag, Nacht, Sonne, Mond. Und ich glaube, unser Autor will hier sagen, Gott ist da, er ist beständig da. Und er hat alles im Griff. Auch über die Dinge, über die wir keinen Einfluss haben. Wir können nicht entscheiden, ob die Sonne aufgeht, ob der Mond scheint. Haben wir alles nicht im Griff. Gott ist hier. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Vers 7. Der Herr behüte dich vor allem Unheil. Er behütet dein Leben. Der Herr behüte dich vor allem Unheil. Er behütet dein Leben. Ich muss eingestehen, ich habe ziemlich lange vor diesem Vers gesessen und darüber nachgedacht. Stimmt das wirklich? Der Theologe und gläubige Christ sagt natürlich, ja klar, stimmt es. Steht ja in der Bibel. Und Bibel ist ja Gottes Wort. Und ich muss eingestehen, ich habe irgendwann angefangen zu weinen. Weil ich das oft anders erlebe. Wir erleben so selten oder nicht, dass Gott da ist. Wir erleben nicht, dass er in allem, dass er uns vor allem Unheil rettet. Und ich habe Kommentare durchgestöbert, habe gesucht nach einer Antwort und keiner hat mich befriedigt. Manche Übersetzungen lauten, der Herr wird dich behüten. Ist das eine Vertröstung auf die Zukunft? Hier steht auch nicht, er möge dich behüten, als eine Wunschformel. Aber dieser Satz ist mehr als ein frommer Wunsch, mehr als eine Vertröstung auf das Himmelreich, wo wir irgendwann die Vollkommenheit erleben dürfen. Und was mich erstaunt hat, dieser Vers, er steht im Indikativ. Wo sind die Lateiner? Was heißt das? Indikativ. Das ist... Bitte? Nee. Wirklichkeitsform. Er behütet dich. Kann man auch Befehlsform sagen? Weiß ich nicht. Genau. Der Herr behüte dich vor allem Unheil. Jetzt habe ich hier was ausgelöst. Hm? Der Herr behüte dich vor allem Unheil. Er behütet dein Leben. Jetzt sage ich einen Satz, den ich eigentlich hasse. Das ist so. Ich habe folgende Antwort gefunden für mich. Gott wird genauso wenig uns vom Kommen des Unheils bewahren, wie er uns vom Sonnen- oder Mondschein bewahren wird. Das ist einfach da. Aber zwischen dem Unheil und uns steht immer die göttliche Instanz. Zwischen dem Unheil und uns steht immer die göttliche Instanz. Nichts passiert, was er nicht im Griff hat. Nichts passiert, was wirklich unsere Identität in Gott wahrhaftig gefährdet. Er behütet unser Leben. Eine andere Übersetzung, er behütet unsere Seele. Und das ist das Wichtigste. Ich bin ja ein Freund, das irgendwie plastisch darzustellen. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gelingt, aber ich habe es mal versucht. Wasser würde ich jetzt mal als Sinnbild des Unheils nehmen. So, wir erleben das ja tagtäglich momentan, wie Wasser und Hagel und da von oben herabkommt. Der Kopf als Sinnbild für das Leben, für das Wesentliche, für meine Stellung vor Gott. Und irgendwie hat mich dieser Begriff Hüter und Behüten irgendwie beeinflusst. Ich habe mir einen neuen Hut gekauft. Mein Alter ging verloren. Und der Hut, behütet, ja, soll Gott darstellen. Ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Der Alfred Wiltschin. Ich habe meine Frau gefragt, kann ich das bringen? Und sie hat was Erstaunliches gesagt und ich muss sagen, ja, das stimmt irgendwo so. Eigentlich ist so ein Hut noch für die Darstellung Gottes eigentlich ziemlich, helft mir mal, mickrig. Genau. So ein Schirm wäre viel besser, oder? Ich habe auch einen Schirm dabei. Gefällt mir auch besser irgendwie. Gott wird nicht verhindern, dass es regnet. Aber er ist da. Mit seinem Schirm. Er behütet uns. Alfred, willst du? Vielleicht gibt es ja später einen Mutigen, der es machen möchte. Gott behütet mich vor allem Unheil. Und nichts kann mir wirklich etwas anhaben, egal wo ich bin und was ich tue. Den letzten Vers möchte ich einfach auch als Segen so vor euch stehen lassen. Vers 8. Der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Kannst du diesen Hüter schon als deinen Freund und Herrn nennen? Wenn nicht, dann darfst du gerne dann mit mir Gespräch führen und wir können zusammen beten und wir können diesen wunderbaren Schritt zusammen gehen. Und alle anderen möchte ich ermutigen, diesen wunderbaren Psalm zu verinnerlichen. Lies ihn. Sag ihn dir ständig vor, so wie die Juden das gemacht haben. Die haben das immer ständig vor sich hergebrabbelt, bis sie es konnten. Auswendig lernen ist ein bisschen außer Mode gekommen. Lern es doch mal auswendig. Es gibt vielleicht Situationen, wo wir nicht schnell die Bibel zur Hand nehmen können. Und dann brauchen wir das. Bis du begriffen hast, was dieser Psalm bedeutet, ganz tief im Herzen. Also es bedeutet, einen solchen Gott zum Herrn zu haben. Er schläft niemals. Er sieht dich in deiner Not, immer. Er hat seinen Fokus auf dich gerichtet. Er ist dein Wächter. Er ist dein Hüter. Er ist die Instanz zwischen dir und was dir Schaden anrichten will. Er ist höher. Er ist stärker als alles, was dein Leben bedroht. Amen. Wir wollen jetzt noch zwei Lieder hören und dann lasst euch nochmal überraschen.